Europa hätte ja im Falle einer Konfrontation sehr viel zu verlieren, denn ein Atomkrieg würde sich auf europäischem Boden abspielen. Und das muss jedem klar sein. Ja?
Aber bedenkt mal, davon hat sich schon Helmut Schmidt nicht schrecken lassen. Die waren immer der Meinung, wir müssen uns nicht so sehr vor dem Atomkrieg fürchten wie die andere Seite. Immer waren sie der Meinung.
Also eine Frage, beziehungsweise auch noch eine andere Sichtweise. Sie haben vorhin das Assoziierungsabkommen angesprochen und da gibt es auch noch eine zweite Seite, die Seite der Justiz. Damit wird sich in der Ukraine die Justiz ändern. Das heißt, die ist jetzt undurchsichtig und davon erhoffen sich Ukrainer viel. Weil zu Janukowitsch-Regierung konnte ein Prokurist, also der den Gerichtsprozess überwacht, einen jeden ohne Gerichtsprozess ins Gefängnis stecken. Das heißt, er sagt, du bist schuld und er geht ins Gefängnis. Die Freisprüche in der Ukraine sind 0,2%. Das sind von 1000 Leuten 2 Leute, die freigesprochen werden. Das ist einfach der andere Teil von Assoziierungsabkommen. Und dann das Zweite, sie sagen, die Politiker sind immer wieder nach Maidan geflogen. Das ist richtig, aber sie unterlassen, dass auch alle Janukowitsch und Partei der Regionen immer wieder nach Sochi und nach Moskau hingeflogen sind. Das heißt, Russland hat einfach die Politiker zu sich geholt. Das war ein anderes Spiel. Und jetzt noch eine dritte Frage oder dritte Feststellung. 1994 war das Memorandum, Budapester Memorandum, in dem USA, Großbritannien und Russland die Ukraine die territoriale Souveränität zusichern. So, jetzt hat Russland dieses gebrochen. Und jetzt gibt es die Berüchte unter den Ukrainern, dass man wieder Atomwaffen schafft, weil keiner die Sicherheit garantiert. Und das auch in der Welt geht bei anderen Mächten so. Also wenn jetzt keiner mehr die Sicherheit von kleinen Ländern garantieren kann, dann bauen wir Atomwaffen. So ist die Haltung. Was sagen Sie?
Also es waren 3 Argumente. Das erste Argument war, in der Ukraine verspricht man sich vom Umbruch eine bessere, neutralere, regierungsfernere Justiz. Zweitens, die westlichen Politiker sind an Maidan geflogen und haben den Demonstranten dort den Rücken gestärkt und was sie dazu tun konnten, beigetragen, dass der Aufruhr ermutigt wird und weitergeht, während die ukrainischen Politiker der Janukowitsch-Seite nach Moskau geflogen sind und sich dort Unterstützung gesichert haben. Ja. Und das dritte war die Sache mit den Atomwaffen. Klären wir das erste. Mit der neutralen Justiz. Es ist halt so. Die Justiz ist neutral und objektiv. Wenn in einem Land die Machtverhältnisse zweifelsfrei geklärt sind. Wenn die Bürger brav sind, sich ans Recht halten und die Linie der Nation kein großes Rätsel aufgibt, feststeht, dann erscheint das Ganze wie, Justiz wäre gar kein Instrument der Macht, sondern was Drittes. Die Macht wäre die, bei der Regierung sitzt und vielleicht vom Militär ausgeübt wird und Justiz wäre was anderes. Ist ja auch ein bisschen was anders, ja. Es ist ja die Institution, die auf den Gehorsam gegenüber dem Recht aufpasst. Also die sicherstellt, dass Gesetzesübertretungen geahndet werden. In einem Land, wo nicht klar ist, was Recht ist, oder umgekehrt, in einem Land, wo, wie in der Ukraine seit 20 Jahren, die Staatsräson total umstritten ist, wo quasi ein Dauerkampf zwischen der einen Ausrichtung der Nation und der anderen Ausrichtung der Nation ist. Dort wird deutlich, dort sieht man dann, dass die Justiz Instrument der Macht ist. Und dann ist es auch. Dann ist sie das Instrument, mit der die Macht ihre Gegner kaputt macht, klein macht, einsperrt und so weiter. Das ist, man möchte blöd sagen, in allen Ländern der Welt so, wo die Staatsgewalt umstritten ist. Was nicht zu haben ist, und da werden sich auch die Ukrainer wieder mal enttäuscht sein von ihrem Umbruch, was nicht zu haben ist, ist ein Land, in dem die Staatsräson umstritten ist, in dem also objektiv immer interner Kampf ist. In so einem Land eine neutrale Justiz, die über allem schwebt und immer nur ein neutrales Recht spricht. Das gibt es in so einem Land nicht. Insofern ist die Parteilichkeit der Justiz, das Zeichen, dass die Justiz Instrument der Macht ist, war übrigens, wie die Timoschenko dran war, umgekehrt genauso. Das zeigt nur, dass dort die nationale Linie eigentlich ein Programm der Dauerunterdrückung ist. So ist es in Ländern, wo die Staatsräson nicht feststeht. Auch die ganze Demokratie, das haben wir vor 4 Wochen da hier, oder 8 waren es, hier mal gehabt. Ja, die Ukraine soll demokratisch regiert werden. Von der EU aus war das schon klar, der Befehl oder das Programm. Wir schreiben euch vor, was für Parteigesetze, was für Wahlgesetze ihr machen sollt. Und wir passen darauf auf, dass ihr sie auch einhaltet. Immer gleich das Moment von, ihr kriegt eine Aufsicht von außen auch gleich mitgeliefert. Aber auch da gilt, die demokratische Wahl funktioniert dann friedlich und die Auszählung ist neutral und das machen alle Lehrer und Sparkassenangestellten am Wahlabend, wenn die Staatsräson im Land nicht umstritten ist. Wenn sie umstritten ist, dann ist die Wahl ein Element im Machtkampf. Und die Wahl entscheidet den Machtkampf nie. Dann dürfen wir aber auch, dann ist es ein Idealismus zu glauben, ach, und dann bräuchte man saubere Wahlen und dann wäre die Staatsräson praktisch unstrittig. Dann würde die Staatsräson und dann würde im Land friedlicher Kapitalismus herrschen. Anders ausgedrückt, die ganze kapitalistische Ordnung erscheint relativ gewaltfrei, dann und solange sich alle furchtbar dran halten. Kaum ist die Ordnung umstritten, zeigt sie, wie sehr sie auf Gewalt beruht. Also das war jetzt zu dem Thema Justiz.
Und noch der Punkt dazu, und kaum wird die Demokratie oder das Rechtssystem exportiert in ein anderes Land, wie im Fall der Ukraine, ist das Erste, was sie verlangt haben, dass alle Gegner der bisherigen Regierung freigelassen werden. Ist das jetzt neutral, wenn es die Deutschen so durchgesetzt haben? Ja, das ist ja gerade verteidigt dafür, dass diejenigen, die jetzt den Putsch tragen sollen, aus den Gefängnissen raus und an die Macht sollen, weil Deutschland darauf gesetzt hat. Wo ist dann die Neutralität?
Ja, das ist nach beiden Seiten hin der Politik subsumiert. Kein Mensch, es gibt doch eine Anklage gegen die Timoschenko für einen politischen Auftragsmord. Ob es den gegeben hat oder nicht, ich kann es nicht beurteilen, ich weiß es nicht. Aber es ist klar, weil sie die Figur des Westens ist, ist gegen sie die Anklage Unrecht. Nicht, weil die Anklage haltlos ist, die Prüfung ist überhaupt nie passiert. Aber weil sie die Parteigängerin des Westens ist, deswegen ist die Anklage ungerecht und deswegen muss sie raus aus dem Gefängnis. Man merkt, nach beiden Seiten hin ist die Justiz total politisiert. Und wie gesagt, das kann auch gar nicht anders sein in einem Land, wo die Staatsräson so umstritten ist, dass immer die eine Hälfte der Bevölkerung unterdrückt wird und werden muss, wenn der Staat regiert wird.
Gut, das haben sie auch die Ukrainer davon versprochen, dass mit dem Assoziierungsabkommen die Gesetze genau durchgeführt werden, die in dem Abkommen drin sind. Das heißt, die ganze Macht würde durchsichtiger sein. Man könnte nicht mehr so einfach klauen. Das ist auch der Grund, wieso Janukowitsch nicht unterschreiben wollte. Weil sonst müsste man seine alle Geschäfte freilegen. Er müsste alle seine Anhäufungen vom Geld irgendwie in einer Weise freilegen. Und das verschwenden sich die Ukrainer davon, dass die eine klarere Bestimmung natürlich tut, dass man das nie komplett ideal sehen kann, aber dass es besser wird in der Justiz. Weil das, was da war, zum Beispiel zu Jahren von Kutschma, war ein zweiter Präsident von Ukraine, als er regiert hat, waren so Mechanismen, wie man Geld noch irgendwie mit Klugheit klaut. Bei Janukowitsch war es so, entweder du gibst 50% ab oder wir schließen deinen Laden. Gnadenlos. Das hat man sich von Abkommen auch versprochen. Das war den Ukrainer auch klar, dass das wirtschaftliche Teil, was sie vorhin besprochen haben, ganz richtig, nicht ganz so okay ist, aber man ist den Kompromiss dann gegangen.
Vielleicht muss man auch noch Folgendes in Betracht ziehen in dem ganzen Zusammenhang. In einem Land, in dem vorher eine sozialistische Wirtschaftsweise geherrscht hat, wo also die Fabriken, das hieß Volkseigentum waren, aber egal, ob man jetzt Volkseigentum oder Staatseigentum dazu sagt, sie waren halt in der Hand der politischen, der Partei damals, ja, oder in der Hand der politischen, des, ja, der politischen Verwalter. Jetzt, wenn man sagt, jetzt machen wir Privatwirtschaft, der Wandel von einem sozialistischen Eigentum zur Privatwirtschaft kann überhaupt nicht anders gehen als durch lauter Raub. Das kann gar nicht anders sein. Ja, wie sollen in einem Volk, in dem vorher keinem das Zeug gehört hat, wie sollen auf einmal manchen was gehören und anderen nichts? Ja, dadurch, dass irgendwelche Typen sich hinsetzen und sagen, so, das gehört jetzt mir. Und dann müssen sie ja Privatarmee halten und andere davon abhalten, dass sie es ihnen nehmen. Und das sind die Verhältnisse in allen Umbruchsländern des Ostens. Es entsteht eine Klasse von Reichen, die einfach, ja, sich das aneignet, was es an Reichtumsüberbleibseln des Sozialismus gegeben hat. Und da muss man sagen, das mit den quasi mit den, absurd, ja, mit den befriedeten Verhältnissen eines fertigen Kapitalismus vergleichen, in dem der Reichtum immer so ein paar hundert Jahre alt ist und in dem Familien schon lang was besessen haben und dem es immer schon Reiche gibt, das geht nicht. Das sind andere Verhältnisse. Und die anderen Verhältnisse kann man jetzt immer als Abweichung von unserer Rechtsordnung, Abweichung von unserem sauberen Regieren und so weiter feststellen. Und die sind ja auch anders. Bloß die Vorstellung, das wäre eine Abweichung von dem, wie sich's gehört, die passt auf die Länder nicht gut.
Man merkt eigentlich, dass Oligarch selber, der Terminus selber schon eine Parteilichkeit beinhaltet. Denn vom Standpunkt des kapitalistischen Umbruchs, den man ja vom Westen aus im Osten haben will, ist es ja klar, da braucht es natürlich Eigentümer, die das Ganze an sich reißen, und das sind dann auch die, mit denen die Geschäfte gemacht werden. Also insofern, sofern die sich westfreundlich aufführen, sind es eben die Handelspartner. Und Oligarch heißen sie dann, wenn sie irgendwie unerwünscht handeln. Auf der anderen Seite, vom Standpunkt der Bevölkerung dort, machen die ja gar nicht mit besonderen, ja, die machen natürlich mit besonderen Typen Erfahrung, aber die sind ja bloß die Verkörperung der neuen Wirtschaftsweise, mit der sie konfrontiert sind. Insofern ist das auch irgendwie ein bisschen unzutreffend, auf Oligarchen zu hetzen und nicht auf das, wofür sie stehen.
Oligarchen sind die neuen Unternehmer, das sind die den im Raubkapitalismus sich das angeeignet haben und jetzt die Klasse sind, auf die sich der Staat stützt. Auch unserer stützt sich ja auch auf die Unternehmerschaft. Hier. Und dort ist ja kein Wunder, dass es da große Nähe zwischen Staatsmacht und Oligarchen gibt. Auf die stützt sich die Staatsmacht dort wie hier. Dort sind sie halt die Oligarchen, weil sie die Figuren dieses Raubkapitalismus sind, also dieser nicht geschäftsmäßigen Aneignung der Geschäftsmittel. Gut, noch zum Zweiten. Das Zweite zeugt davon. Ja, ist okay, ich habe nichts dagegen, die Erinnerung dran. Gut, die Janukowitsch-Mannschaft ist nach Moskau gefahren und hat sich dort Unterstützung, war im Wesentlichen ganz anderer Art. Die ging nicht um die Gewaltfrage und um die Macht und Entmachtung, sondern ging um, könnt ihr uns nationale Lebensmittel, das war hauptsächlich die Sache mit dem Gas immer, Gas und Gaspreis und Geld, könnt ihr uns da was zusichern, damit wir unseren Staat haltbar machen? Klar, insofern war der Streit um die Ukraine, das zeugt ja davon. Von vornherein immer eine doppelte Geschichte. Im Inland gab es den Kampf zwischen den Aufständischen des Maidan und der Janukowitsch-Mannschaft, die einen nicht unbedeutenden Rückhalt im Osten und Süden der Ukraine hatte. Und was aber die beiden Konfliktparteien im Inland getrieben haben, war die ganze Zeit schon Gegenstand einer internationalen Einflussnahme von beiden Seiten. Ja, die Hiesigen haben Einfluss genommen und die Russen haben Einfluss genommen. Es war die ganze Zeit schon ein Kampf um, von den Russen her gedacht, Kampf um, kann man die antirussische Neuausrichtung, Umorientierung der Ukraine noch verhindern? Und vom Westen war es, kann man die herbeiführen? Das Dritte mit den Atomwaffen. Tja, da merkt man, wie allen Beteiligten furchtbar klar ist, dass alle Staatlichkeit auf einer unüberwindlichen Gewalt beruht. Wie selbstverständlich allen Seiten ist, ja, wenn man die anderen nicht tot machen kann, dann kann man sich sowieso nicht behaupten. Muss man mal sehen. Jetzt kommt die Ukraine und sagt, ja, wir haben die Atomwaffen abgegeben, jetzt, wenn uns niemand unsere Sicherheit garantiert, dann brauchen wir selber wieder welche. Was heißt das eigentlich? Das ganze Gemeinwesen beruht auf nackter Gewalt und wenn sie nicht stärker ist als die andere, dann kann sie sich nicht behaupten. In solchen Verhältnissen leben wir. Und das halten alle für normal. Es zeugt doch davon, wie sehr die ganze Ordnung auf Gewalt beruht und sie braucht. Wie gesagt, ist ja klar, eigentlich meinen die Deutschen um Gottes Willen, jetzt wollen die Ukrainer Atomwaffen. Das will die deutsche Regierung nicht haben. Das würde ja auch eine Selbstständigkeit der Ukraine bewirken, die die Deutschen ja gerade fürchten. Die wollen ja die Ukraine ihrerseits unter Kontrolle bringen und nicht einen Staat, der aus eigener Machtvollkommenheit in Europa Krieg führen kann. Wo kommt man da hin? Das ist denen überhaupt nicht recht. Aber jeder hört den Satz und sagt, na klar, was denn sonst, wenn die Ukraine auf ihre Sicherheit garantieren will? Ohne Atomwaffen geht das nicht. Merkt man, dann kommen die anderen und sagen, die Amerikaner, und sagen, wir sagen, wer in der Welt Atomwaffen haben darf. Erstmal wir. Und alle anderen eigentlich erstmal gar nicht. Und wenn es dann unglücklicherweise ein paar Staaten gibt, die sich schon zugelegt haben, dann lebt man damit. Und dann macht man es quasi der Welt zum Programm, zu verhindern, dass andere ihre Wehrlosigkeit gegenüber der Weltvormacht durch eigene Bewaffnung relativieren könnten.